aufzeichnen. Hallo und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Interviewthema von der Mein Herz Welt. Trainieren, bis der Arzt kommt. Kennst du das auch? Am Montag hast du diesen Termin mit deinem Hund, am Dienstag diesen, am Mittwoch. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Jeden Tag findet Training statt. Ist das gut? Sollte man das machen? Wie viel sollte man denn tatsächlich trainieren und worauf sollte ich da achten? Zu diesem Thema habe ich heute wieder die liebe Sonja Mayburg eingeladen und ich freue mich schon jetzt auf das Interview. Hallo Sonja, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Magst du dich bitte einmal kurz vorstellen?
Hi Anja, schön wieder hier zu sein. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Sonja Mayburg. Ich wohne quasi so mittendrin in Bayern, in der Nähe so zwischen Freising, Landshut und Ingolstadt. Habe hier meine Hundeschule und bin auch die Chefin von HeyFifi.com, also der Plattform mit den ganz vielen Trainingsvideos, wo wir natürlich dann auch direkt beim Training im Endeffekt so sind. Weil ich habe genau das gleiche Ding immer. Egal um was es geht, die Leute sagen immer, ja, aber der Hund muss ja ausgelastet werden, sonst ist er nicht glücklich. Deswegen mache ich dann mit denen Mantrail und da gehe ich zum Agility und dann noch in die Hundespielstunde und dann gehen wir, also ich habe schon Leute gehabt, die jeden Tag wirklich 3 bis 4 Stunden mit ihrem Hund spazieren gegangen sind, weil sie halt der Meinung sind, der Hund braucht das, nicht für sich selbst. Ich meine, ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt 3 oder 4 Stunden durch die Gegend laufe oder sowas, ja, sondern weil sie der Meinung waren, der Hund braucht das. Ja, also die kommen dann auch und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll in meinem Alltag, aber der Hund muss ja raus.
Und dann schätzt sie ja raus. Und wie siehst du das als Trainerin? Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du merkst schon, dass eigentlich der Zweibeiner Stress hat, weil der Hund das ja alles braucht. Und du bist ja nun wirklich vom Fach. Das heißt, du bist Trainerin, da steckt das Wort Trainieren drin. Wie siehst du denn die Problematik? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt das mehr als einmal vor, dass jemand so zu dir kommt und sagt, oh Sonja, ich habe so viele Termine für meinen Hund. Wie stehst du dazu?
Regelmäßig, muss man ja sagen. Und ich glaube, man muss immer so ein kleines bisschen unterscheiden. Also die Leute, die das halt tatsächlich für den Hund machen, die aber eigentlich überhaupt keinen Bock darauf haben, die sind immer sehr erleichtert, wenn ich sage, du musst keine 4 Stunden spazieren gehen. Also ich sage mal, so 1 Stunde auf 1,5 kann, je nachdem, was du da machst, komplett ausreichen. Für manche Hunde ist es total doof, draußen spazieren zu gehen. Die sind froh, wenn sie einfach nur mal einmal die Straße rauf und runter rennen und dann zu Hause im Garten irgendwas Nettes machen. Ja, also das ist so, die sind manchmal sehr erleichtert. Die sagen, ha, eigentlich habe ich mir das schon gedacht, aber jeder sagt mir immer, der Hund muss ausgelastet werden. Und da gibt es aber die Leute, die dann sagen, sie möchten das aber so. Die haben Spaß am Agility und am Mantrailing und natürlich, man trifft Leute, man hat so Qualitätszeit mit dem Hund und ne, das ist alles sehr sozial und das ist ja unser Menschenhobby ja auch so. Ne? Ich meine, der Hund sucht sich die Hobbys ja in dem Moment nicht aus, sondern in der Regel überlege ich mir als Mensch, auf was habe ich denn Bock und könnte das vielleicht auch zu meinem Hund passen. Und wenn ich dann sage so, jetzt lass doch mal das Agility und die Spielstunde weg und mach mal vielleicht nur mal einmal in der Woche Mantrailing. Und die sind da total empört. Ja, und dann sagen sie, ja, wieso? Aber ich mache doch dann, und dann zu Hause übe ich dann noch diese und jene Tricks und dann mache ich dieses noch und dann müssen wir ja den Hund, der muss dann ja auch noch gebürstet werden und dann muss das und so. Ja, man kann sich natürlich so einen Fulltime-Job auch an die Füße kleben. Muss man aber eigentlich nicht. Also nicht für den Hund.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es gibt durchaus Training, was sinnvoll ist. Ich nenne das jetzt einfach mal so das Basisprogramm. Vielleicht der Rückruf, könnte ich mir vorstellen, wäre schon wichtig, dass man den trainiert. Ja, was ist noch als Basisprogramm? Also Rückruf,
das ist eigentlich... sorry, dass ich jetzt unterbreche, weil das ist nämlich genau das. Du sitzt schon da und denkst, ja, das ist eigentlich das Basisprogramm. Was muss ein Hund denn können? Wo ich immer denke, ja, eigentlich nichts. Also, wenn er nicht ausschaut.
Ich bin ehrlich, auf einen sauberen Rückruf lege ich persönlich Wert. Aber ansonsten.
Kannst du sagen, ja, dann bleibt halt alleine dran, ja? Das ist kein Problem. Ich habe einen eingezäunten Garten. Wenn ich da was von ihm will, dann gehe ich halt hin und lock ihn rein. Ansonsten bleibt die Leine dran. Also, ich sage immer, ich muss dann also Dinge tun, wenn mein Hund für sich oder für andere gefährlich wird.
Also, für sich selber heißt, er würde sich selber verletzen oder Stichwort Giftködertraining, er ist ein Staubsauger oder er würde in Anführungsstrichen irgendwie die Umwelt belästigen, sagen wir
ja,
jetzt mal.
Aber auch beim Staubsaugertraining kann man ja sagen, ja gut, also bei uns liegt nicht viel rum und er ist ja sonst an der Leine. Selbst da kann ich überlegen, muss ich das machen oder nicht? Wenn ich aber zum Beispiel halt einen Hund habe, der Leute in den Arsch beißt, ja, oder der halt draußen jagen geht ohne Ende, dann wäre es ja schon gut, wenn er etwas kontrollierbarer wäre. Auch da kann ich sagen, ich lasse eine Leine dran, ziehe Maulkorb an und sowas. Ich kann das auch anders regeln. Ich kann mit einem Hund durchs Leben gehen, ohne dass der jemals irgendeine Ausbildung genossen hat.
Und dem Hund geht dann, das sage ich jetzt mal so ganz platt, in dem Moment tatsächlich nichts ab. Dem fehlt nichts, der ist deswegen nicht unglücklicher oder sonst was, weil du weißt, wie mein Herz bellt, steht ja ganz besonders dafür, dass es immer fair und freundschaftlich zugeht und dass es natürlich dem Partnerhund auch in der Beziehung gut geht. Und wenn ich dich richtig verstehe, es gibt ja diesen schönen Spruch, ein Reiter ohne Pferd ist nur ein Mensch, ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd. Das heißt, der Hund ist auch ohne Training immer noch ein hoffentlich glücklicher Hund. Ist das so?
Ja, also ich meine, das kommt ein bisschen immer drauf an. Also zum einen ist Training natürlich auch Qualitätszeit mit meinem Hund. Und wenn es dem Hund Spaß macht und mir Spaß macht, dann ist er vielleicht glücklicher, wenn ich mit ihm trainiere. Ich könnte aber genauso gut einfach irgendwie ein bisschen mit ihm spielen, kuscheln, wenn er das gut findet, ja. Gemeinsam eben durch die Gegend laufen, spazieren gehen. Wir können ja auch beim Spazierengehen mal ein paar Goodies verstecken oder irgendwie Dinge machen, die gar nicht viel mit Training zu tun haben, ja. Wenn ich meinen Hund an der Leine halte, ich schmeiße 5 Goodies in die Wiese, schicke meinen Hund dahin, gehe vielleicht noch mit, zeigt da unten mit dem Finger, oh, guck mal, da könnte auch noch was sein, macht das.
Also Teamwork sozusagen, dass man schon gemeinsam was macht.
Genau, gemeinsam was machen. Und das muss aber nicht unbedingt irgendwie Training sein. Also wenn mein Hund sich wohlfühlt und ich fühle mich wohl und wir haben beide das Gefühl, wir sind irgendwie zufrieden oder sowas, es muss eigentlich kein Training sein. Aber Training
kann natürlich. Ich bin so gespannt, wie die Zuschauer das jetzt aufnehmen.
Ja, also ich fände es ganz spannend, wenn ihr mal sagt, wenn ihr so nachdenkt, was muss ein Hund können, was ich nicht irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise und sowas auch hinkriege. Wie gesagt, wenn er jagen geht und ich habe keinen Bock, das zu trainieren,
kann ich
theoretisch auch eine lange Schleppleine an einem Geschirr dran machen, kann mein Hund an dieser Schleppleine beschäftigen. Ja? Natürlich wäre es doller, wenn er frei laufen könnte.
Ja gut, aber wenn es in der Situation ja dann richtig verstanden habe, für die Umwelt nicht mehr sicher ist, dann muss ich natürlich schon handeln. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das da draußen missversteht.
Ja.
Es muss immer der Safety-First-Faktor vorhanden sein. Das heißt, wenn mein Hund jagt, ich aber an diesem, sofern es für mich kein Problem darstellt, nicht trainieren möchte, ist aber die Konsequenz, jagen ist ein No-Go. So, dann bleib, wenn du nicht trainieren möchtest, die Schleppleine am Geschirr. Das ist mir nur wichtig, dass wir das klarstellen. Ja. Das heißt es hinterher, hey, Sonja und Anja sagen, die Hunde können tun, was sie wollen.
Sie nicht. Nein, das hat keiner gesagt. Ich habe ja gesagt, man muss es dann anders lösen, wenn ich es nicht über Training lösen möchte. Aber Training ist ja auch was Schönes, wenn ich nett mit dem Hund trainiere. Also etwas, was durchaus ja dem Hund Spaß macht und dem Menschen Spaß macht. Ich meine, abgesehen davon, dass ich davon lebe, würde ich ja auf dieses Training gar nicht verzichten wollen, weil das ja eben auch etwas ist, was für den Hund toll ist. Ja, was Hunde gerne machen, ja, wo die sich mit Freuden reinstürzen.
Ist es denn so, dass Training ist ja jetzt mal der Oberbegriff und du hast es schon angesprochen. Es gibt Agility, es gibt Mantrailen, es gibt das, was ich halt gesagt habe, die in Anführungsstrichen einfachen Basistrainings wie Rückruf, Leinenführigkeit, immer alles unter der Prämisse, sofern der Hundehalter darauf Wert legt. Was sollte denn deiner Meinung nach ein Hund denn trotzdem idealerweise zumindest rudimentär können? Oder sagst du, rein theoretisch braucht er nichts, aber schön wäre, aufgrund meiner Erfahrung als Hundetrainerin und weil wir alle nicht auf einer Insel leben, dass der Hund vielleicht dieses oder jenes könnte. Ich, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, ich denke, Agility ist kein Must-Have für den Hund, aber vielleicht andere Sachen. Wie sind denn da deine Erfahrungen und wo sagst du, es wäre schon schön, wenn der Hund dieses oder jenes mittels Training, mittels positiver Verstärkung lernt? Gibt es da überhaupt was?
Ja, das ist so unfassbar individuell, ne? Es hängt halt wirklich drauf an, was habt ihr davon ab, was habe ich für einen Hund, wo wohne ich, was ist um mich drum herum und sowas. Ne, ich kann das nicht pauschal sagen. Natürlich ist es für die Lenkbarkeit des Hundes gut, wenn ich ihn zumindest ansprechen kann und er guckt mal, was ich von ihm will. Ne? Also das ist so, wäre schon günstig, wenn das irgendwie ginge. Aber wie schon gesagt, theoretisch komme ich auch sogar ohne durchs Leben.
Ne? Das war jetzt ein sehr guter Einwand, weil du hast gesagt, ich muss, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich mein Training auf den Hund abstimmen.
Das ja, heißt, auf die Lebenssituation.
Also auf die Situation auch, aber wenn ich jetzt das richtig verstehe, wenn ich jetzt beispielsweise mal ganz krass gesprochen mit einem Dackel oder einer Dogge Agility machen wollen würde oder was anderes, wäre das vielleicht gar nicht im Sinne des Hundes, das zu trainieren, weil entweder er kann es vielleicht aufgrund seines Körperbaus nicht oder schlicht und ergreifend, der hat da keinen Bock zu, während ich das vielleicht mit den eher typischen Agility-Hunden, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber man sagt ja, Border und Aussie wären halt Hunde, die sich dafür wahrscheinlich eher begeistern können, trainiere. Dem Hund tue ich dann mit diesem Training einen Gefallen. Vielleicht tue ich dem Dackel mit irgendwelchen jagdlichen Trainings gefallen oder so. Und der Dogge, weiß ich jetzt nicht, was die gerne machen. Also ich habe 5 Stück gehabt, aber das war tatsächlich, die sind halt auch jagdlich motiviert gewesen. Aber das heißt, ich sollte schon gucken, wenn ich meine, was trainieren zu wollen, um dem Hund einen Gefallen zu tun, sollte ich darauf achten, was findet der denn gut? Und kann der Hund denn mir überhaupt zeigen, dass der sagt so, also das Training finde ich jetzt blöd? Hat der Hund auch das Recht zu sagen, das Training finde ich jetzt blöd? Wie ist deine Meinung dazu?
Finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Frage. Ne? Also es gibt da eben, wie du schon sagtest, es gibt dieses, ja, wenn er schon nett, wenn er es könnte, ne? Weil ich dann besser durch den Alltag komme, zum Beispiel eben sowas, ne, wie ich spreche ihn an, er guckt mal, was ich von ihm will. Oder halt, ne, auch je nach Hundegröße und natürlich auch, weil es für den Hund gesünder ist, eine Leinenführigkeit. Ne? Solche Sachen, wenn ich mit dem Hund halt an der Leine spazieren gehe, solche Sachen, die uns halt besser durch den Alltag bringen. Ne? Das ist das, wo ich denke, naja, gut, komm, das wäre schon sinnvoll, wenn wir das machen. Und dann gibt es eben diese andere Geschichte, wo man sagt, ich möchte Spaß haben und der Hund soll Spaß haben. Was ja für den Hund aber je nachdem halt trotzdem Training ist, auch wenn wir gemeinsam Freude haben. Und dann muss ich natürlich gucken, ja, was für Hobbys sind denn für den geeignet? Klar kann ich auch mit einem Dackel Agility machen. Und per se, wenn die Hürden niedrig genug sind und ich merke, der hat Spaß wie blöde über so ein Parcours zu fetzen, ja, dann mache ich das. Ich kann das auch mit einer Dogge machen, wenn ich das entsprechend eben die Hürden niedrig mache, dann nicht erwarte, dass sie da drüber fliegt, sondern dass sie vielleicht drüber steigt, ja, dass man so ein bisschen Richtung Mobility geht oder sowas. Na, ich denke ganz sicher, dass es einer Dogge auch Freude machen kann. Also nicht nur diesen typischen Agility-Rassen. Also ich habe zum Beispiel eine Entlebucher-Hündin gehabt, mit der war ich auf der deutschen Obedience-Meisterschaft mit 300 Millionen Borders drumherum. Und dieser Hund war richtig, 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 richtig gut.
Und hat Spaß daran
gehabt. Weil es gewittert hat, deswegen haben wir uns einen Nuller reingezogen, weil halt so ein Zelt über den Parcours da flog, Parcours über den Platz flog und mein Hund dann aus dem Bleib aufgestanden ist, weil halt dieses Zelt flog. Ansonsten wären wir da ganz, ganz vorne mit dabei gewesen und die hat Freude gehabt an diesem Training. Eine Entlebucherhündin, ja, die Obedience gemacht hat, die da wirklich 10, 15 Minuten bei Fuß laufen konnte, ohne auch nur eine Sekunde wirklich wegzugucken, weil sie es gerne gemacht hat. Ja, und ich wäre ja doof gewesen, wenn ich gesagt hätte, ach nee, das ist jetzt kein Border, das machen wir jetzt nicht. Es kam irgendwann der Tag, wo ich gemerkt habe, sie wurde dann auch ein bisschen älter, wo so diese Turniere selbst ihr keine Freude mehr gemacht haben. Das war für sie zu aufregend. Sie wollte da nicht hin, zu viele andere Hunde oder drumherum. Dann haben wir damit aufgehört. Aber dieses Obedience-Training fand die mega. Das hat ihren Kopf so angeregt. Und ich habe einen Aussie gehabt, wo ich gedacht habe, ah, jetzt mache ich aber Agility. Was hat dieser Hund gedacht? Der Hund hat gedacht, ich springe nicht über die Hürden drüber, ich renne da mitten durch, das geht auch. Und das war echt Training, ihn mal dazu zu bringen, mal einmal zu hüpfen. Der fand das viel lustiger, da durchzurennen. Und ich dachte, das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich unser Ding. Wir haben dann irgendwann ein bisschen Frisbee gespielt, das fand der toller.
Also das heißt, du hast jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt, es ist rasseunabhängig, nur weil ein Hund einer speziellen Rasse angehört, heißt das nicht, dass er das, wofür die Rasse eigentlich normalerweise, ja, mir fällt jetzt kein anderes Wort, herangezogen wird, auch gerne macht? Das war das Beispiel mit dem Aussie. Und eine Rasse, die eigentlich für dieses oder jenes Training so gar nicht prädestiniert ist, heißt im Umkehrschluss nicht, dass die das trotzdem mit Leib und Seele macht. Also das ist das eine. Und du hattest, das fand ich sehr interessant, das Stichwort das Alter angesprochen. Das heißt, irgendwann im Alter, hattest du gesagt, hatte deine Entlebucherhündin eben nicht mehr so den Spaß an den Turnieren. Das ist natürlich, das bringt mich jetzt zu der Frage, ab wann sollte ich denn mit einem Hund überhaupt trainieren? Weil der Einwand war sehr, sehr gut oder der Hinweis von dir, auch wenn ich was mit Spaß mache mit meinem Hund, es ist letzten Endes Training. Das heißt, ab wann, ab welchem Alter fange ich denn an, bis hin zu welchem Alter kann ich denn trainieren? Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache ist, ändert sich der Zeitraum? Also ich meine jetzt, ein Welpe trainiert jetzt mal ganz krass gesprochen 5 Minuten am Tag und ein ausgewachsener Hund ganz krass gesprochen 5 Stunden. So, darauf zielt die Frage ab.
Okay, pass auf, nicht mehr, sonst kommen wir durcheinander. Das waren jetzt 3 Fragen. Jetzt vergesse ich das hinterher wieder. Also, einmal, zum einen gibt es natürlich rassebedingte Veranlagungen, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie, was ich, ein Border, ein Aussie mehr Spaß darüber hat, über irgendeine Hürde zu springen, als eine Dogge das hat, ne, denke ich mir, das ist auf jeden Fall so. Aber das heißt eben nicht, dass ich mir zum Beispiel einen Hund hole einer bestimmten Rasse, weil ich unbedingt diese oder jene Sportart machen möchte, weil es kann gut sein, dass der Hund das tatsächlich, ja, der will das einfach nicht, der hat keinen Spaß dran. Ich kenne so viele Huskies, die keinen Bock daran haben, joggen zu gehen.
Andere laufen. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Für mich ist eigentlich klar, ein Husky ist ein Laufhund und der muss laufen. Sorry.
Genügend, die einfach auf der Couch liegen und schnarchen. Und das weiß ich eben vorher nicht. Ja, es kann sein, dass der voll Spaß dran hat, einfach durch die Gegend zu traben. Es kann aber auch sein, dass ich einen erwische, der die Spuren viel interessanter findet, als jetzt neben mir herzurennen. Es kann sein, dass ich einen sage, also 500 Meter reichen eigentlich. Ja, können wir jetzt, ja, weil nicht jeder Hund findet Joggen toll. Ja, die meisten Hunde, wenn man mit denen spazieren geht, den traben mal hier lang, mal da lang, dann schnüffeln die, dann pinkeln die. Aber dieses Laufen, 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 ich mag das zum Beispiel total gerne, aber ich war nie mit meinen Hunden joggen, die haben das gehasst. Ja, die finden das furchtbar, dann möchten die einfach mal stehen bleiben und schnuppern. Und ich sage, nee, komm, geht nicht hier, weiter. Und meine Hunde, ja, bist du bekloppt, wir bleiben jetzt hier erstmal stehen und wir schnuppern jetzt hier. Ja? Und dann denke ich mir, ja gut, dann gehe ich hinterher lieber nochmal spazieren und gehe vorher alleine joggen, weil es uns beiden keine Freude macht. Natürlich kann ich meinen Hund, und da sind wir nämlich bei dem Punkt, dahin trainieren, dass der halt so Gott ergeben neben mir herrennt und denkt, ja gut, dann laufen wir halt. Aber ob das für den nicht viel schöner ist, wenn er mal irgendwo schnuppern kann? Ja? Das ist also so die eine Sache mit den rassebedingten Veranlagungen. So, und das Zweite ist, was du sagtest, wann fange ich denn an mit Training und wann höre ich auf mit Training, so in welchem Alter? Also ich bin ja ein riesengroßer Freund von quasi nebenbei den Hund trainieren. Das heißt, das fängt an in der Sekunde, in der der Hund bei mir zu Hause einzieht, egal ob jetzt Welpe oder erwachsener Hund. Dann finde ich als erstes mal raus, was frisst er denn gerne? Damit ich, also ne, kann er Futter nehmen? Ist es mehr so, dass er einen Ball toller findet? Ist am Anfang Zuneigung besser? Ist es am Anfang freundliche Worte? Das ändert sich auch immer wieder, ne? Und dann schaue ich, okay, mit was kann ich ihn belohnen? Und dann schaue ich am Anfang ohne Signale oder irgendwas, sondern ich fange erstmal an und gucke mir an, was macht denn der Hund einfach Nettes?
Also ja? Von sich aus, was macht der Hund von sich aus? Was bietet der Hund sozusagen an?
Ja, der muss noch nicht mal irgendwas anbieten. Wenn ich zum Beispiel mit einem Hund vor die Tür gehe und da kommt ein anderer Hund um die Ecke und hat vielleicht noch ein bisschen Abstand und meiner guckt nur hin und sagt, oh, wer ist das? Dann ist das der Moment, wo ich direkt schon belohne, weil einen anderen Hund wahrnehmen und nicht gleich losschreien oder abhauen oder aus dem Hemd springen, ist tolles Verhalten. Ja, also kriegt er das gleich. Wenn ich dann weitergehe und am Ende der Straße hinten rennt die Katze, huscht sie über die Straße und meine Hunde, oh, war das eine Katze? Was war das? Und dann sage ich, super, du hast eine Katze angeguckt, aber du bist nicht hingerannt und hast sie gepackt. Prima, dafür gibt's was, ob ich dann ein Bällchen schmeiße oder ob ich eine Party veranstalte, ob ich ihnen was zu fressen gebe oder sowas. Da gebe ich noch gar keine Signale. Das heißt, immer wenn mein Hund einen Reiz, irgendwas wahrnimmt, bei dem auch nur die geringste Gefahr besteht, er könnte sich irgendwann mal daneben benehmen, weil das ändert sich nämlich auch im Laufe des Lebens. Ne? Nur weil es am Anfang so ist, dass er die Katze anguckt, heißt das nicht, dass er das mit 6 Monaten auch noch macht. Ja? Das heißt, wenn mein Hund irgendwelche Reize wahrnimmt, die ihn irgendwie zu Fehlverhalten irgendwann mal triggern könnten, weil man weiß ja, wie Hunde schon mal sind. dann wird dieses Verhalten, solange es eben noch nicht auftritt, sofort immer belohnt. Das reine Wahrnehmen des Reizes, im Endeffekt ist es klassische Konditionierung. Egal, was mein Hund in dem Moment macht, er nimmt diesen Reiz wahr und dafür gibt es was. Und das versuche ich halt, das sind bei der operanten Konditionierung, so schnell zu machen, dass er möglichst gar nicht erst so in Fehlverhalten reinfällt. Ne? Das heißt, ich belohne schon ein bestimmtes Verhalten. Aber das heißt, auch wenn die Türklingel geht, und es ist ja oft bei Welpen gerade anfangs so, dass sie die Türklingel zwar wahrnehmen, aber noch nicht geschnallt haben, da kommt jetzt jemand für mich. Sondern
ja, genau, weil man hört ja super oft, also am Anfang hat der überhaupt nicht gebellt, wenn es geklingelt genau. hat. Und jetzt geht hier die Luzi ab, sobald ja. nur einer sich der Haustüre nähert und noch nicht mal geklingelt wurde.
Man hört das immer, jetzt hat er seine Stimme entdeckt. Oder plötzlich bellt der Hund aus der Küchentür raus oder aus der Balkontür raus, weil dann da draußen Eichhörnchen, Katzen, irgendwas sind. Das könnte ich ganz locker verhindern, indem ich von Anfang an ruhiges Verhalten belohne, dass ich das eben nicht als selbstverständlich hinnehme, dass der Hund sich jetzt gerade so gut benimmt, wie er sich benimmt. Das ist nämlich nicht selbstverständlich.
No, und das heißt, bei mir fängt das schon an. Ich habe schon von Anfang an die Möglichkeit, ohne dass das jetzt bewusst unter dem Titel Training läuft, positiv das Verhalten meines Hundes zu bestärken, wenn er einfach Sachen macht, die ich im Zweifelsfall als, ja, in Anführungsstrichen selbstverständlich sehe, weil das Verhalten ist nicht selbstverständlich. Richtig?
Genau. Wobei ich, das ist sehr wohl Training. Es ist aber eben kein Training, wo ich sage, das machen wir jetzt von 12 Uhr bis 12.05 Uhr. Nach dem Motto, wir haben jetzt hier eine feste Trainingseinheit, da fangen wir an, dann machen wir was, dann hören wir wieder auf und den Rest des Tages ist halt kein Training. Ne? Training ist immer. Training ist Leben und Leben ist Training. Ja? Und das, die Lernerfahrung, die mein Hund genau in dieser Zeit macht, das sind die sind halt eben von 12.06 Uhr bis am nächsten Tag 12.04 Uhr genauso da. Ne? Das heißt eben, ich mache das die ganze Zeit über. Das heißt nicht, dass mein Hund nicht zwischendurch einfach seine Ruhe kriegt, ja. Wenn der da irgendwo liegt und pennt und guckt nur durch die Gegend, dann muss ich jetzt nicht irgendwie noch wild Training veranstalten, ja, sondern dann kann der durch die Gegend gucken oder auch wenn ich spazieren gehe. Es ist ja nicht so, dass ständig irgendwas ist, wo ich meinen Hund irgendwie zulabern, belohnen oder sowas muss, sondern wir gehen halt zwischendurch einfach und dann macht der Hund sein Ding und ich gucke ein bisschen und wir reden nicht miteinander, ja, und wir haben einfach eine schöne Zeit. Es ist jetzt nicht so, es ist zwar ein 24-Stunden-Job für mich, aber der Hund hat zwischendurch einfach seine Dinge, wo sagt, ja, kann er jetzt Hund sein, ist ja kein Problem. Das heißt, schließt das andere nicht aus.
Das heißt, Training, wie du so schön sagtest, ist 24/7, 365.
Für mich, ja.
Für mich, für den Zweibeiner. Und der Hund freut sich einfach, wenn er ein Goodie bekommt, weil er eben, wie du jetzt beispielsweise sagtest, die Katze sehr wohl wahrgenommen hat, aber stehen geblieben ist und du in dem Moment gesagt hast, prima, hier, okay, da ist es, liegt es bei mir, dann richtig zu handeln und das auch positiv zu bestärken, weil es ist nicht selbstverständlich und wie du sagtest, das kann sich über ein Hundeleben eben auch ändern. Das, was ich am Anfang als selbstverständlich erachtet habe, ändert sich vielleicht zum Negativen, vielleicht sprintet er doch der Katze hinterher oder macht Radau an der Haustüre, liegt aber dann der Fehler bei mir, weil ich es am Anfang dem Hund eigentlich vergessen habe, mitzuteilen, zu sagen, ach ey, super, hast du toll gemacht, bitteschön, dafür kriegst du einen Keks, dafür kriegst du Zuwendung, dafür kriegst du was auch immer der Hund haben möchte. Das heißt, genau. Das ist das sogenannte Non-Stop-Training, nenne ich das jetzt einfach mal. Es gibt ja aber auch die... Ja, wie soll ich das sagen? Ich nenne es jetzt mal die andere Variante, die eben zum Beispiel innerhalb einer Schulstunde, einer bewussten Trainingsstunde stattfindet. Und da wären jetzt zwei Fragen. Zum einen, wann kann ich denn mit einem Welpen anfangen, bewusst was auch immer zu trainieren? Und dieses Training, also dieses bewusste Training, in dem ich von dem Hund was möchte, weil dass der ruhig da liegen bleibt, wenn es bimmelt, macht er ja von sich aus, aber ich möchte jetzt mit meinem Hund trainieren.
Sitzplatz, Tricks, irgendwas.
Ja, genau. Ne? Also kündige ich das an, so nach dem Motto, hallo, wir haben jetzt eine Trainingsstunde und jetzt möchte ich mit dir bewusst interagieren. Sollte man das tun?
Genau. Na, also weil ich möchte ja, dass mein Hund in dieser Zeit, wo du sagst, bewusstes Training, es ist ja nichts anderes, als dass ich dem Hund in dieser Zeit beibringen möchte, auf ein Signal von mir zu reagieren. In dem Moment, in dem ich halt rausgehe und weiß ich, da kommt der andere Hund, die Katze oder irgendwie sowas, ja, dann ist jetzt, kommen mir die Signale quasi von außerhalb und ich reagiere darauf. Und jetzt gibt es natürlich dieses andere Training, wo ich sage, ich möchte, dass mein Hund auf meine Signale reagiert. Das heißt, wenn ich sage, sitz, soll der Popo auf den Boden gehen. Na, und da habe ich natürlich schön abgegrenzte Trainingseinheiten, wo der Hund auch merkt, ah, jetzt lernen wir was Neues. Na, dafür muss der natürlich auch offen und bereit sein. Natürlich kann ich Sitz auch einfangen. Der Hund setzt sich hin, kriegt einen Keks, dauert aber länger, als wenn ich eine bewusste Trainingseinheit mache. Ja? Und ich mache das tatsächlich gerne, dass ich dem Hund zeige, jetzt liegt was an. Aber da, ich kann natürlich ein spezielles Signal nach dem Motto, auf, jetzt machen wir was. Aber in der Regel ist es so, ich hole meine Trainingsutensilien. Ja, ich schneide
das
was
heißt, das ist für ihn tatsächlich sichtbar. Die Sonja macht da irgendwas und das ist das vielleicht damit zu vergleichen, dass Rettungshunde, wenn die trainiert werden, zum Beispiel, die haben ja dann so ein bestimmtes Geschirr. Ja,
zum Beispiel.
Und dass dann, dass die genau dann wissen, jetzt ist Training und nicht Freizeit.
Wobei die ja auch nicht blöd sind, ja. Wenn ich mit einem Rettungshund irgendwo auf dem Parkplatz fahre und dann stehen da die anderen Hunde rum, die sonst auch da sind, die Leute, die sonst auch da sind, die brauchen nicht unbedingt die Rettungsdecke da, um da zu wissen, jetzt machen wir hier Spaß. Die würden das genauso ohne machen. Davon bin ich absolut überzeugt. Aber es ist halt so ein Ritual, was natürlich auch ein bisschen so auf Arbeit fokussiert und sowas. Und das gehört dann halt zu dem Ritual mit dazu, was dann eben in dieser Arbeit mündet. Das ist also völlig okay, ne?
Also das ist ein sehr schöner Begriff. Dann nennen wir das Trainings- Einstiegsritual. Also, genau. Dass das wirklich eine ritualisierte Situation ist, in der der Hund dann auch weiß, jo, jetzt machen wir was gemeinsam und mal gucken, was da jetzt kommt, so nach dem Motto.
Ja, genau. Weil das ist natürlich schon, also, wenn ich gut mache und der Hund arbeitet gerne mit mir, habe ich da natürlich auch direkt eine freudige Erwartungshaltung. Und er sagt, ey, Spitze, gucken wir doch mal, was heute anliegt. No, wenn ich dann schon anfange mit meinem Ritual und Goodies und Goodiebeutel oder ich räume irgendwie eine Fläche frei oder ich hole Utensilien oder sowas, dann weiß der Hund natürlich irgendwann, ah, okay, da kommt jetzt was Neues, könnte ich damit schon was machen? Vorausgesetzt natürlich, er hat Freude daran. Und beim Welpen ist es natürlich so, der muss ja dieses ganze Lernen erstmal lernen. Der hat ja eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne, der braucht noch viel mehr Schlaf. Für den sind viele Reize drumherum ja auch noch völlig überwältigend und sowas. Ja, da halte ich die Einheiten natürlich kurz. Da mache ich lieber im Laufe des Tages, was halt sowieso irgendwie passiert und er benimmt sich nett und sowas, als dass ich wirklich da mit diesen expliziten Einheiten Signal lernen halt mache mit dem Hund. Na, aber das ist zum Beispiel so, wenn er das aber so langsam rauskommt, kann ich mit dem Kleinen arbeiten wie mit dem Großen, er braucht halt mehr Ruhepausen. Es ist zum Beispiel bei uns auf dem Hundeplatz so, ich hatte irgendwann, ist auch schon ein Jahr her jetzt, dass ich gesagt habe, schon länger. Egal, auf jeden Fall habe ich irgendwann gesagt, ich schaffe das nicht mehr mit diesen vielen Gruppenstunden auf dem Hundeplatz, weil ich halt so viele Seminare gebe. Und dann habe ich gesagt, okay, mache jetzt die Gruppenstunde, damit, was die mache ich noch, weil so viele Leute da sind, die mir am Herzen liegen. Und dann habe ich aber immer wieder Anfragen bekommen für Welpenstunden. Und ich habe gesagt, ich mache keine Welpenstunden mehr, ich schaffe das zeitlich nicht. Aber weil halt so viele Anfragen kamen, habe ich gesagt, wisst ihr was, wir machen das so, ihr kommt zu mir in die Stunde mit den erwachsenen Hunden.
Mit den Welpen,
Genau. Und ihr arbeitet da einfach mit. Wir passen die Übungen für euch an und wir passen die Übungszeiten an. Überraschung, die Hunde können genau so mitarbeiten, wie die Großen arbeiten. Die brauchen ein bisschen mehr Führung. Das heißt, ich muss vielleicht ein bisschen mehr locken. Ich muss Signale deutlicher geben. Ich muss ihnen erstmal zeigen, wie das mit dem Lernen funktioniert, sodass man so eine Guti, wenn das in der Hand ist, oder auch einem Handsignal einfach hinterherlaufen kann. Aber und die kriegen natürlich zwischendurch, wenn man merkt, so, jetzt lässt die Konzentration nach sofort eine Pause. Aber das machen wir bei den großen Hunden ja auch. Das heißt, es unterscheidet sich gar nicht so sehr. Und das Schöne dabei war aber, es waren halt Hunde drumherum, die Welpen waren mit dabei. Die kriegen dann schon mal so einen Spielonkel an die Seite, wo sie halt Kontakt aufnehmen dürfen. Oder wir haben so eine Begegnungszone auf dem Hundeplatz, wo ein engmaschiger Zaun ist. Dann ist Welpi auf der einen Seite, ein anderer Hund, der welpenfreundlich ist, aber vielleicht so ein bisschen tralalala und die springen so ein bisschen rum. Ne? Und damit der Welpe nicht erschreckt wird, ist er dann halt erstmal hinter den Zaun. Das heißt, die können sich anschnuppern, der Welpe kann ein, zwei Schritte zurück machen, wenn es ihm zu unheimlich ist, ohne dass der Große hinterher hoppeln kann. Ey, die sind so gelassen. Die werden so gelassen mit diesen großen Hunden. Gut, die nehmen ruhigen, netten Kontakt auf. Und das ist ja auch Lernen und Training. Deswegen machen wir das ja. Ne, das heißt, du hast da nicht diese Welpenstunden, wo dann irgendwie, was ich, 20 Welpen, okay, das gab es bei mir eh nie, aber ne, wo die halt einfach übereinander stolpern.
Die gibt es aber leider. Es gibt tatsächlich Welpenstunden, wo 20 Welpen übereinander purzeln.
Ja, die lernen da nicht viel und schon gar nicht schönes Sozialverhalten. Ne, mit diesem Kontakt, wo sie mit einzelnen großen Hunden oder eben auch einzelnen anderen Welpen, die haben wir dann ja auch da, ne, wo sie da Kontakt aufnehmen, das ist so klasse. Das ist so eine ruhige, gelassene Stunde, wo die Hunde richtig viel mitnehmen, wo sie freundlich lernen, miteinander umzugehen. Und wenn ich bei dem einen oder anderen Hund weiß, naja, der hat jetzt nicht so Bock auf Sozialkontakt, ja, die brauchen ja nicht. Ich höre das immer wieder, ja, hier auf dem Hundeplatz ist meiner total gelassen. Gehe ich zu Hause über die Straße, ist der viel aufgeregter, wenn ein anderer Hund kommt. Selbst wenn der eigentlich hochgradig aggressiv ist, auf dem Hundeplatz, kein Problem. Wir hatten gestern, haben wir bei uns Begegnungstraining gemacht und wir haben da zwei Hunde dabei, die finden andere Hunde richtig, richtig scheiße. Aber die wissen genau, auf dem Hundeplatz kommt ihnen keiner einfach so drüber. Und die konnten ganz normal, wir sind hinterher, weil Begegnungstraining, alle durcheinander gegangen mit geringem Abstand. Das wurde natürlich entsprechend vorbereitet, ja. Das war kein Thema, nicht ein einziger Hund hat irgendwie die Haare gestellt, hat angefangen zu knurren, zu bellen, um sich die anderen vom Leib zu halten, weil das einfach ein sicherer Raum ist. Und das möchte ich eben für Welpen genauso wie für Erwachsenenhunde. Training muss ein sicherer Raum sein. Die Hunde
müssen das heißt auch, die Erwachsenenhunde lernen. Das heißt, es lernt ja nicht nur, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Welpe entspannt mit erwachsenen Hunden umzugehen, sondern ich meine, es gibt auch, du weißt, mein Herz schlägt für Tierschutzhunde und man ja, weiß nie, ob und wie die sozialisiert worden sind. Und wenn dann da so ein Welpe auf einen großen Hund zuhoppelt, das kann ja vielleicht sogar sein, dass der große Hund das A nicht kennt und Angst hat und dann nicht weiß, wie er reagieren soll.
Oder auch keinen Bock hat. Auch nicht jeder Hund mag Welpen.
Bitte?
Nicht jeder Hund mag Welpen.
Ja. Ja, du weißt doch, du kennst doch den Irrglauben vom Welpenschutz, aber darüber reden wir jetzt nicht. Aber das heißt tatsächlich, dass so ein Hund, der eben 3-4 Jahre alt ist, vielleicht ganz schlecht sozialisiert ist, man kennt die Vorgeschichte nicht, eben aus dem Tierschutz stammt, dass auch ein erwachsener Hund in dieser, ich nenne es jetzt mal gemischten, entspannten Gruppe durchaus lernen kann, das ist ein Welpe und da passiert nichts.
Ja, eine geschützte Atmosphäre für alle Beteiligten. Das ist halt das Wichtige. Also ich glaube, dass es auch etwas ist, was für Training unheimlich wichtig ist. Wenn ich meine Sachen irgendwie auspacke, dann möchte ich einen Hund neben mir haben, der sagt, ja, komm, lass uns loslegen, ich habe voll Bock drauf. Ja, ich möchte nicht, dass mein Hund denkt, ja, wir machen Training und jetzt gleich wird an der Leine geruckt. Wie scheiße ist das? Mhm. Ja, ich möchte, dass er gerne, gerne mitmacht. Und dann, weil du eben schon die Trainingsdauer angesprochen hast. Es ist nicht nur so, dass bei Welpen ich mehr Pausen brauche. Das brauche ich eigentlich bei allen Hunden, die entweder so grundgestresst sind oder die Training selbst eigentlich noch nicht kennen oder es nicht als etwas Schönes abgespeichert haben. Ja? Oder Hunde, die schnell abgelenkt sind. Oder es gibt halt nicht, dass ich sage, okay, mit dem Hund machst du 3 Minuten, mit dem Hund machst du 5 Minuten, mit dem kannst du 10 Minuten. Sondern es ist einfach immer dann, wenn ich merke, der Hund steigt innerlich aus. Ja, oder am besten noch vorher, ne? Aber das ist manchmal halt für Leute schwer zu erkennen. Also man sagt, jetzt guckt er wieder öfters durch die Gegend, jetzt fängt er eher an zu schnüffeln, der kommt nicht mehr so freudig angelaufen, wenn ich irgendwie in den Beutel greife oder sonst irgendwas, dann ist okay, Pause machen.
Das heißt, der Hund zeigt mir schon Signale, so nach dem Motto, du Anja, ich bräuchte jetzt echt mal eine Pause, bitte akzeptiere das, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr konzentrieren. Und es liegt am Zweibeiner, es liegt eigentlich immer am Zweibeiner, diese Signale der Körpersprache oder des Verhaltens richtig zu deuten und zu sagen, alles klar, du, ich muss jetzt hier mal eine Pause machen, dann können wir vielleicht nochmal weitermachen, richtig?
Ja, genau. Man muss natürlich sagen, dass es natürlich optimal wäre, wenn ich die ganze Übungseinheit nett beende, solange der Hund noch irgendwie Spaß hat und gar nicht erst die Erfahrung gemacht hat, ach, Training kann auch sehr anstrengend sein. Ne? Das wäre natürlich optimal. Aber wenn ich schon merke, der Hund wird langsamer, der reagiert nicht mehr so freudig, wie er vorher schon mal reagiert hat. Der fängt vielleicht mal an zu schnüffeln oder guckt mal beiseite. Oder ich merke schon, ich muss ihn 2-3 Mal ansprechen, bevor er wieder mitmacht. Das sind schon so Dinge, wo ich sage, jetzt mach mal Piano, ja. Weil das kann auch Frust sein. Es kann auch sein, dass der Hund nicht kapiert hat, was ich von ihm will. Und dann steht er da und dann fängt er vielleicht an zu gähnen und dann guckt er weg und dann ist er, okay, kurze Pause. Und ich als Mensch überlege mir dann, braucht er, ist das, weil das jetzt zu viel? Ist er jetzt gefrustet? Woran liegt es? Kann ich vielleicht danach noch eine kurze Einheit machen, wo ich es vielleicht ganz, ganz einfach mache, dass mein Hund noch Freude macht, Freude hat und dann sage ich, okay, jetzt hören wir auf. Und da möchte ich aber nochmal einen wichtigen Punkt nochmal sagen. Wenn ich einen Hund habe, der so Bock drauf hat, mit mir zu arbeiten und ich sage, nee, jetzt hör mal auf, dann kann auch das natürlich für den Hund super frustend sein. Ne? Deswegen, das heißt, ich möchte gerne aufhören, während der Hund Spaß hat, aber der ist dann irgendwie so, yeah, wir machen was. Und dann sage ich, nee, jetzt hör mal auf. Und der Hund, irgendwie so. Und dann springt er vielleicht einem noch hinterher und springt einen vielleicht noch hoch und schnappt vielleicht noch in die Klamotten oder fängt an zu bellen, weil der halt noch Bock hat.
Ja, und was mache ich dann?
Ja, also zum einen ist es wichtig, dem Hund zu zeigen, wir hören jetzt gleich auf.
Ah, so wie das Startsignal, wir fangen an, sollte es auch ein Signal geben, super gemacht und jetzt
genau. Ist richtig stark. Wir machen jetzt eine Pause und jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt merke, der Hund hat noch Bock, das heißt, ne, irgendwann weiß der ja, Pause heißt, ne, wir machen jetzt nichts mehr. Und wenn er aber steht, sagt, ja, aber ich mag noch, dann kann ich auch mal überlegen, jetzt kriegt er noch was zu kauen. Oder wir machen ein ruhiges Spiel oder wir suchen noch ein paar Leckerchen oder sowas. Das heißt, wir machen nicht die Trainingseinheit von vorne, sondern wir machen noch irgendwas, was dem Hund Freude macht und was ihn langsam runterfährt, was das Erregungsniveau runterbringt. Manchmal reicht es so einfach, wenn ich hingehe und ich nehme einen Kong und mache ein bisschen Erdnussbutter oder sowas rein, wenn das verträgt. Und dann kriegt er das und dann kann er das noch ausschlecken oder er kann noch irgendwas kauen, dass man merkt, so jetzt fährt die Erregung wieder runter und dann passt es dann auch. Dann habe ich eben keinen Hund, der mich dann weiter bedrängt und der dann vielleicht total gefrustet ist und dieses Training dann vielleicht eben auch mit Frust verbindet. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer sage, wenn ihr aufhört, irgendwas zu üben, lasst den Hund nicht einfach im Regen stehen, wenn ihr merkt, er hat noch Bock.
Wie ist denn deine Erfahrung? Bleiben wir jetzt einfach mal in Anführungsstrichen bei der ja einfachen Übung des Hinsetzen. Ich rede jetzt noch nicht mal vom Vorsitzen, von an der Seite sitzen, sondern einfach nur von der vermeintlich einfachen Übung. Bitte packe deinen Popo auf den Boden und lasse deine Beinchen stehen. Das wird vermutlich auch bei dir natürlich trainiert. Und wie reagierst du, wenn dann jemand kommt und sagt, Sonja, ich habe das jetzt schon so oft trainiert. Der lernt das nicht und alle anderen können das. Ja, was sagst du dann? Weil das Problem ist ja, dass auch der Zweibeiner gefrustet ist. Und jetzt mal vorweg gesagt, der Hund hat keine medizinischen Probleme, weil wir wollen natürlich nicht, dass der Hund trainiert wird. Und ich weiß, wenn der sich so hinsetzt, hat mein Hund Schmerzen. Das ist ein No-Go. Also das heißt, das ist tatsächlich medizinisch abgeklärt. Theoretisch kann der Hund sich ohne Probleme hinsetzen. Er tut es nicht. Und es ist der Einzige in deiner Gruppe, der das nicht tut. Und der Zweibeiner verzweifelt. Was rätst du dem dann?
Ja, ich meine, das hast du natürlich bei allen Übungen irgendwo, ne? Dass bei den einen Hundenteam geht dann schneller, bei dem anderen geht es langsamer. Und es ist ganz gut, dass du nämlich sagst, von wegen, das ist medizinisch dann schon abgeklärt. Weil wenn etwas gar nicht klappt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es ein körperliches Problem ist. Und das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Und gerade beim Sitz ist es ja so, es gibt auch manche Hunde, die von ihrem Körperbau und sowas gar nicht so gut sitzen können, für die vielleicht einfach ein Steh besser ist, als sich hinzulegen oder hinzusetzen. Oder es ist jetzt wie zum Beispiel jetzt in dem Moment, in dem wir aufnehmen, es ist draußen schweinekalt. Und es ist zum Beispiel eben bei mir auf dem Hundeplatz so, ich gehe in der ersten Runde immer einmal rum und sage guten Morgen. Und sage, hallo, schön, dass ihr da seid. Und das ist direkt eine kleine Trainingssituation, weil der Hund lernen soll, nicht an mir hochzuspringen. Und dann sage ich halt immer, okay, wenn er sitzt, kann, und er kann jetzt hier in dem Moment sitzen, sag mal, schau mal, was passiert. Und wenn er sitzt, belohnst du ihn. Wenn du aber merkst, der hängt sich so halb runter, er möchte gerne, aber er geht nicht ganz runter und der Popo ist so 10 Zentimeter über dem Boden, dass ich mal sage, okay, könnte auch sein, dass es im Moment zu kalt ist. Ich möchte mich auch nicht auf ein kaltes Klo setzen, ja. Also deswegen, wenn das ist, dann lass ihn so oder lass ihn von Anfang an stehen, wenn du weißt, dieser Untergrund ist für deinen Hund jetzt gerade nicht geeignet. Ist völlig in Ordnung. Ja? Training ist, spring die Sonja nicht an. Training ist nicht, setz dich jetzt unter allen Umständen hin.
No? Darf ich da mal ganz kurz zwischenhaken? Ja. Weil es gibt ja vielleicht auch die Variante, dass ein Hundeschüler bei dir sagt, Sonja, du wirst es mir nicht glauben, aber zu Hause setzt er sich hin. Hier, jetzt. Setzt er sich nicht hin, aber ich schwöre dir, zu Hause macht er das. Kann das dann auch dadurch bedingt sein, dass es bei dir vor Ort einfach ein anderer Ort oder eine andere Situation ist, als, weil du gerade das vorhin so schön sagtest, in sicherer Umgebung bei jemandem zu Hause, spielt das dann auch eine Rolle?
Ja, klar. Na, also zu Hause ist es ja so, Wohnzimmer, keine Ablenkung, das kenne ich, da ist alles langweilig, ne? Außer Training macht Spaß. Es ist halt ein Unterschied, ob ich dem Hund Sitz sage, bei mir zu Hause oder in München am Hauptbahnhof. Na, also das ist auf dem Hundeplatz genau das gleiche Spielchen. Es ist oft so, dass wenn die Hunde die erste Stunde da sind, erstmal gucken müssen, so, oh, was ist denn jetzt hier, die anderen Hunde, ist das sicher und so, dass es ihnen schwerfällt, sich überhaupt auf den Sitz zu konzentrieren. Die müssen erstmal lernen, sich halt sicher zu fühlen da. Oder eben auch Sitz mal unter Ablenkung eben zu zeigen. Ja, und dann brauche ich halt einfach ein kleines bisschen Geduld und sage, okay, du hast jetzt hier geguckt, die anderen kommen nicht her, du hast so den Raum um mich herum, die 3 Quadratmeter abgeschnuppert, können wir es jetzt nochmal versuchen. Ja, und dann klappt es dann in der Regel auch. Das heißt aber grundsätzlich ist so, wenn einer sagt, das klappt gar nicht, dann ist natürlich das Erste, was man so als Trainerin macht, man guckt sich erstmal an, was haben die denn bisher gemacht? No? Und wenn ich dann schon merke, zum Beispiel, sie sind immer noch beim Locken. Und ne, das heißt, der Hund wird so ins Sitz reingelockt. Und dann merkt man schon, dann ist entweder das Guti zu weit oben oder es ist zu weit unten oder es wird zu schnell über die Nase gezogen und der Hund kommt nicht hinterher. Und das ist ja was, das ist ja ein Handwerk, das muss ich ja erstmal lernen. Aber grundsätzlich ist es
halt. Also immer der Zweibeiner muss es auch lernen, das meintest du jetzt
damit. Ja, ja, genau, der Zweibeiner muss es lernen. Training ist wirklich, das ist ein Handwerk. Das ist etwas, was ich selber erstmal erlernen muss. Und dann kann ich erst dem Hund zeigen, was er da eigentlich machen soll. Und dieses, wie halte ich jetzt das Guti, ohne dass der Hund mir in die Finger beißt? Wie schnell muss ich das von der Nase in Richtung Stirn ziehen, dass der Kopf mal hochgeht? Und wie weit kann ich das überhaupt nach hinten ziehen, damit auch mal der Popo so in Richtung runtergeht? Wann muss ich ihm dieses Guti geben anfangs? Muss ich ihm das geben, wenn der Popo schon ganz unten ist? Oder kann ich es ihm auch anfangs geben, wenn einfach nur die Nase hochgeht und solche Sachen? Also diese kleinen Trainingsschritte, das muss ich als Zweibeiner lernen. Und dann denke ich mir, ja, ich erwarte vom Hund so viel. Woher soll der wissen, dass der sitzen soll, nur weil ich ihn mit dem Guti zwischen der Nase und der Stirn rumfummel? Das weiß er ja gar nicht. Er weiß nur, da ist ein Guti und okay, ja, ist ein Guti, schön. Ne? Also, dass das jetzt irgendwie ein Signal werden soll und er soll was Bestimmtes tun, das weiß der zu Anfang nicht.
Ne? Das heißt, ich muss das, ich nenne das jetzt mal das Lerntempo meines Hundes muss ich einfach Rücksicht nehmen und jetzt ist es so, ich stelle mal eine Trainingssituation nach, das heißt, Lieschen Müller ist mit ihrem Fifi bei dir und versucht das jetzt seit einer Stunde. Ich vermute mal, die würdest du niemals im Leben das Ganze eine Stunde versuchen lassen. Wie wäre denn da so der Zeitreim? Weil ich kann mir das wirklich für den Zweibeiner auch sehr frustend vorstellen, wenn es eben nicht klappt, weil die Leute stehen dann unter, in Anführungsstrichen, vermeintlichen Erfolgsdruck, natürlich, weil die anderen 4 Hunde in der Gruppe können das und nur mein Fifi steht da immer noch oder was auch immer. Und das wird ja, man steigert.
Das muss ja nicht mal eine Gruppenstunde sein, ja. Es reicht ja im Endeffekt vollkommen aus, wenn ich als Trainerin drauf gucke und ich habe das dann vorher vielleicht mit dem Hund gemacht. Ich mache das übrigens ganz gerne mit dem Hund zuerst, auch wenn es Trainerinnen gibt, die sagen, nee, ich mache das nicht. Ich mache das gerne mit dem Hund zuerst, weil der Hund dann fehlerresistenter wird. Wenn ich das mit dem schon ein paar Mal gemacht habe und das hat geklappt, dann weiß der schon grob, worum es geht. Und wenn Frauchen oder Herrchen dann vielleicht ein bisschen ungeschickt ist, dann setzt er sich vielleicht trotzdem hin.
Das heißt, du zeigst praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe, so wird die Übung sauber ausgeführt, machst das 2-3 Mal und übergibst dann das Guti den Hundehalter und dann soll er das sozusagen nachmachen. Genau. Und wahrscheinlich wirst du da schon automatisch ein paar Fehler beim Hundehalter sehen, ja, oder natürlich, im Timing oder was auch immer. Genau. Kann das sein, dass genau, du, also der Hund, da du das gemacht hast, genau, hat zumindest schon mal eine grobe Vorstellung von dem, was erwartet, genau, wird.
Also ich mache das im Einzeltraining. Im Gruppentraining ist noch wieder was anderes, weil da müsstest du es jetzt mit jedem Hund machen. Ne? Aber im Einzeltraining mache ich das schon ganz oft so, dass ich zuerst mit dem Hund kurz arbeite, wenn das möglich ist, geht ja auch nicht mit jedem. Ne? Und dann halt Hundehalter oder Hundehalterin übernimmt, weil halt der Hund dann so eine grobe Ahnung schon hat, worum es geht. Und dann ist es natürlich dann eben auch für den oder diejenige, die es übernimmt, ist es dann weniger frustrierend. Ne? Und wenn es dann trotzdem nicht klappt, ich greife immer sehr schnell ein, weil ich möchte gar nicht erst, dass groß ein Gefühl von Frust aufkommt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich merke, ich meine, nach so vielen Jahren, du siehst ja, woran es hakt. Und ich kann da ganz schnell erklären, so nach dem Motto, okay, nimm das Guti mal einmal kurz weg. Jetzt beim nächsten Mal machst du es so, dass du das Guti so hinhältst. Also du wirst da von mir selten hören, mach das mal nicht. Ne, so nach dem Motto, halt das mal nicht zu tief, sondern die Anweisung, die kommt, ist immer halt das Gute etwas höher. Weil das ist ähnlich wie beim Hund. Das Gehirn, ne, nimmt vor allem das wahr, was wir sagen, das sollst du jetzt tun. Und das ist natürlich dann für den Hund viel, viel sinnvoller und auch für den Halter viel, viel sinnvoller. Ich sage, okay, klare Anweisung, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und dann erkläre ich das natürlich auch, warum das so ist. Ne, damit die eben auch so einen inneren Fahrplan kriegen, sagen, ah, okay, ja, das macht Sinn, das so zu machen. Oder wenn der Hund halt irgendwas falsch macht, falsch in Anführungszeichen, ne, also wenn man ihm etwas Falsches beigebracht hat, dann versuche ich auch mal zu erklären, dass das eben der Hund jetzt nicht macht, weil er ein Idiot ist, ne, sondern weil er denkt, das ist jetzt so richtig.